glasklare These: Je attraktiver eine Marke, desto attraktiver ist das Unternehmen hinter dieser Marke.
Also womit assoziiere ich dieses Unternehmen? Und dann versuche ich, das ganzheitlich zu assoziieren. Und wenn das auseinandergeht, wenn eine Dissonanz drin ist, dann wird es erstmal eigentlich interessant für uns hier im Gespräch.
Doppelblick Employer Branding. HR trifft Marke. Zwei Ansichten, ein Thema mit Jürgen Diepel und Stefan Scheller.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelblick Employer Branding. HR trifft Marke. Zwei Ansichten, ein Thema. Mit dir, lieber Jürgen Kietl.
Und mit dir, lieber Stefan Scheller.
Jawohl. Ich habe mir die letzten Folgen, die wir schon aufgenommen haben, so vom Doppelblick Employer Branding, so mal angehört und habe gemerkt, dass wir echt messerscharf immer an den aktuellen Ereignissen dran waren. Ja, wir haben über Tesla und Elon Musk geredet. Wir haben über Attraktivität in einer Folge gesprochen von Branchen, die kontrovers sind und wie können die sich als Arbeitgeber positionieren. Und heute, glaube ich, ist mal wieder Zeit für so ein allgemeineres Thema. Vielleicht könnte man das so benennen: Starke Marke ist gleich attraktiver Arbeitgeber? Fragezeichen. Wie sieht es da bei dir aus, Jürgen? Was denkst du dazu?
Ich habe da eine glasklare These, die da sagt, je attraktiver eine Marke, desto attraktiver ist das Unternehmen hinter dieser Marke als Arbeitgeber. Und das ist jetzt nicht nur eine These, die ich irgendwo aus dem Ärmel schüttel, sondern das basiert auch auf Studien, die ich so in letzter Zeit auf den Tisch bekommen habe.
Jetzt gucken wir mal, wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer fragen würden, was ist für sie oder wer ist für sie ein attraktiver Arbeitgeber, dann kommen da vermutlich Ergebnisse raus, wie in den klassischen Arbeitgeber-Rankings, dass man bekannte Marken nennt. Das sind in den letzten Jahren relativ viele Automobilkonzerne immer gewesen, Banken, die großen US-IT-Konzerne, die werden wahrgenommen als Arbeitgeber. Und da stelle ich mir jetzt aber die Frage so tatsächlich, was wissen wir denn überhaupt über diese Unternehmen als Arbeitgeber? Ja, jetzt bin ich ganz stark und sehr tief in der Arbeitgeber- oder in der HR-Szene, kenne auch viele Arbeitgeber, aber ich könnte nicht wirklich sagen, sind sie tatsächlich ein attraktiver Arbeitgeber, aber in der Wahrnehmung der sich bewerbenden Massen ist es tatsächlich so, wie du sagst, ne?
Ja, und das kommt aber natürlich nicht von ungefähr, weil Marken und auch im Employer Branding ist es so, also wenn ich mit Marke Bewerber und Mitarbeiter anziehen oder behalten möchte, dann hängt es ja davon ab, was ich für positive Vorurteile habe von diesem Unternehmen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wodurch die gebildet werden, dann ist es zum einen natürlich die Erfahrung, die ich habe, wenn ich tatsächlich Mitarbeiter bin oder wenn ich die Produkte nutze oder all das, was ich eben über diese Marke und das Unternehmen dahinter wahrnehmen kann. Und es ist natürlich klar, dass umso mehr diese Dinge aus einem Guss sind, ja, also die Produkte passen zur Kommunikation, ich erfahre was über Mitarbeiter, vielleicht aus der Familie, die dort arbeiten und was ist alles so, ich lese etwas, ich bin auf der Website, da kriege ich ein Bild. Und je schärfer das Bild ist, umso besser ist es und je mehr mir dieses Bild entspricht, desto mehr fühle ich mich angezogen. Das ist ja das Prinzip von Marke und es funktioniert natürlich bei Produkten und Dienstleistungen genauso wie beim Thema Arbeitgeber. Und die große Frage ist aber eben nur, passt das alles zusammen? Weil wenn natürlich die Realität im Inneren des Unternehmens nicht zu dem passt, was nach außen gezeigt wird, dann wäre das nicht so gut bei einer Arbeitgebermarke.
Und dieser Abstrahleffekt, nenne ich es jetzt mal, der von so einer Corporate Brand oder auch einer Produktbrand, die ja bis hin zur Love Brand gehen kann, wenn ich das mal generell betrachte, dann würde ich sagen, da hast du recht, auf den ersten Blick. Dann kommen mir aber schon so ein paar Gedanken, sage ich, naja, jetzt nehmen wir doch nochmal dieses Tesla-Beispiel. Und Tesla war ja auch Vorzeigemarke. Wir haben in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, dass die Markenstrahlkraft runtergeht. Aber am Anfang, so vor einigen Jahren, war das ja tatsächlich so. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir dorthin, wo du sagst, dass die Dinge zusammenpassen müssen, mitbekommt, wie man mit Menschen in einem solchen Werk umgeht, was da alles passiert. Also da möchte ich jetzt gar nicht mehr die Medien zitieren. Ich glaube, wir wissen alle, was da in den Medien geschrieben stand. Dann haben wir vielleicht eine attraktive Marke, die jetzt auch kaputt geht, aber sie war da, aber eben keine attraktive Arbeitgebermarke, sodass es nicht zwangsläufig ein Ist-Gleich sein muss, also dass automatisch eine starke Marke ein attraktiver Arbeitgeber ist. Und jetzt kommen wir wieder auf so einen typischen Punkt beim Thema Marke, weil es am Ende gar nicht um das Ist geht, sondern um die Wahrnehmung. Ja, also so wie du gesagt hast, diese Vorurteile hast du es genannt, das fand ich einen ganz schönen Begriff, ja. Also womit assoziiere ich dieses Unternehmen und dann versuche ich das ganzheitlich zu assoziieren, und wenn das auseinandergeht, wenn da eine Dissonanz drin ist, dann wird es erstmal eigentlich interessant für uns hier im Gespräch.
Ja. Das stimmt. Und das ist aber ja einer der Punkte, warum ich immer wieder drauf rumreite, dass man eben Wunsch und Wirklichkeit nicht trennen kann voneinander und auch nicht trennen sollte, und warum Marke, Marketing und HR sich unbedingt miteinander verbünden sollten, und auch am besten Unternehmensführung, damit es eben nicht auseinanderdriftet, das Bild, das wir außen abgeben und was wir in der Realität haben, weil es langfristig übrigens auch nicht hilfreich wäre für die Attraktivität der Marke auf dem Markt der Produkte und Dienstleistungen, die sie verkaufen, weil auch das die Kunden zu spüren bekommen. Ja, weil auch die werden mal in einer mittlerweile transparenten Welt, es ist ja nicht mehr so, dass heute man nur noch bis zu den Fabriktoren was mitkriegt und dahinter nichts, sondern ja, du kriegst, wenn du möchtest, alles mit. Also sollte auch das grundsätzlich zusammenpassen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich noch sagen wollte, aber ich komme bestimmt gleich wieder drauf.
Genau. Ich gebe dir noch ein bisschen was zum Reiben schon mal mit rein. Ja. Du hattest ja gesagt, je attraktiver eine Marke, desto attraktiver ist ein Unternehmen als Arbeitgeber. Mhm. Wenn wir jetzt das ein bisschen biegen und sagen, desto attraktiver wird das Unternehmen als Arbeitgeber erstmal wahrgenommen, also nicht, es ist ein guter Arbeitgeber, ich glaube, dann kann ich da schon mal mitgehen. Ich würde aber auch sagen, die Gegenthese stimmt nicht, und ich brauche vermutlich noch nicht mal mehr eine bekannte oder attraktive Arbeitgebermarke, um für Menschen attraktiv zu sein als Unternehmen. Ja, also diesen Umkehrschluss. Und da habe ich auch eine ganze Menge Beispiele, aber du grinst schon. Insofern habe ich das Gefühl, das triggert bereits was in dir.
Richtig, weil wir in der Markenführung immer mit der Attraktivität beginnen und dann erst mit der Bekanntheit. Das heißt, eine Marke, ja, die eine sehr hohe Attraktivität hat, aber vielleicht eine geringe Bekanntheit, kann trotzdem sehr, sehr attraktiv sein für die, die sie wahrnehmen können. Da sprechen wir von den sogenannten In-Brands. Ja, jetzt kann nicht jeder Mittelständler, gerade im Business-to-Business-Bereich, eine Starbrand sein. Das heißt, dass sie jeder kennt und auch jeder will. Aber man kann schon in einem gewissen Markt für eine gewisse Zielgruppe eine hohe Bekanntheit haben und eine hohe Attraktivität. Und es ist dann, kann aber auch in der Nische stattfinden. Ja, und das ist dann notwendig, und dann funktioniert das Ganze auch, dass die Anziehungskraft da ist. Aber klar ist auf jeden Fall, dass dieser Einfluss eben da ist. Das heißt, wenn ich also einen gewissen Ruf habe, ja, ist für mich immer so ein Synonym auch für Markenattraktivität, für etwas Besonderes, dann spricht sich das in der Regel herum. Da muss ich vielleicht noch nicht mal Kommunikation dafür betreiben. Ja, über Social, es wird in der Branche darüber gesprochen. Ja, bis hin zu Mythos kann es gehen. Und es ist natürlich völlig klar, dass erstmal die Anziehungskraft dieses Unternehmens für potenzielle Mitarbeiter da ist. Dass man sagt, hey, für die würde ich gerne arbeiten. Da muss ich gar nicht so viel wissen drüber.
Siehst du, und jetzt kommen wir dem Punkt schon näher, weil dieses große Konstrukt Marke, das ist ja alles schön und gut, aber die allermeisten Menschen wollen ja mit anderen Menschen zusammenarbeiten, ja. Die kennen die Markenwerte in dem Moment erstmal nicht. Vielleicht spüren sie, das wäre gut, dass das so ist, aber sie können sie vermutlich nicht aufzählen. Und ich bin ja selber in dieser Rolle tätig und tummle mich ganz viel in dem Bereich Corporate Influencer. Bei uns heißen die Dativ-Botschafter. Und da kommt jetzt ein ganz spannender Effekt. Ja, das heißt, wo die klassische Arbeitgebermarkenpositionierung oder auch die Produktmarke fast gefühlt so einen Eigenleben wahrnimmt, sind die Corporate Influencer ja als Menschen authentisch unterwegs. Das heißt, wenn die, und das ist ja auch psychologisch, warum Menschen Influencern folgen, ist zum einen, sie halten sie für kompetent und für vertrauenswürdig. Ja, und das sind genau solche Dinge, die eben auch für Marken gelten. Ja, und von daher, wenn Corporate Influencer unterwegs sind, dann können die ein Arbeitgeber-Image in diesem Sinne, wie du es beschrieben hast, einen Ruf erzeugen, ohne dass ich intern erstmal eine Arbeitgeber-Markenpositionierung entwickeln muss, die ausrollen und kommunizieren, sondern die entsteht dann, ich will es nicht sagen unter der Hand, ja, weil wenn man das systematisiert, geht das Hand in Hand. Aber Corporate Influencer schaffen es, zielgruppenspezifisch Arbeitgeber-Attraktivität zu erzeugen durch menschliche Sympathie, Nähe und Vertrauen.
Ja. Da bin ich völlig bei dir. Ich betrachte das aber immer gerne ursächlich. Wie entsteht es denn? Ja, du hast ja immer, wenn man sich das mal anschaut, so von den Anfängen eines Unternehmens, ja, war bei euch nicht anders, wurde von einer Gruppe von Menschen gegründet, die hatten eine gewisse Idee, was passieren soll. Und es war auch ein gewisser Typ von Menschen. Und die haben natürlich nach und nach Menschen angezogen, die da irgendwie mitmachen wollten und wurden dann immer größer. Und was bei Marken passiert, die sehr, sehr stark sind, ist, dass es besonders viele Menschen gibt, die irgendwie ähnlich ticken. Nicht gleich, nie gleich, aber ähnlich. Und es soziologisch ist es darin begründet, dass Menschen und Menschen sich mit dem ähnlichen Wertesystem anziehen. Und zwar egal, ob sie jetzt dieses Wertesystem bewusst kennen oder unbewusst spüren. Und letztendlich ist ja Markenführung nichts anderes, als diese unbewussten Dinge bewusst zu machen, um sie dann systematisch einzusetzen. Aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Das heißt also, und das, was du gerade beschrieben hast mit diesem authentischen Verkörpern dieser Dinge, das funktioniert ja nur dann, wenn es von Menschen verkörpert wird, die irgendwie so ähnlich ticken, wie das dann auch zu diesem Unternehmen, zu dieser Marke passt. Weil wenn du da so einen Exoten hast, ja, und der praktiziert es, dann wirst du plötzlich merken, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, und damit hast du eigentlich wieder den gleichen Effekt, in dem Fall unbewusst, aber es passiert eben das Ähnliche. Das heißt, ich ziehe Menschen an, die aufgrund ihres Wertesystems, ihrer Haltung, ihres Interesses, die Dinge, die ein Unternehmen macht, wie sie es verkörpert, wie die Haltung ist, dann zusammenpasst. Dann kommen wir zu diesem Thema. Letztendlich beschreibt man das dann immer gerne als Unternehmenskultur. Und wenn man mal Kultur definiert, ja, was ist Kultur? Ein spezifisches Gemeinschaftswerk. Ja, wo kommt denn die Spezifik her? Aus dieser Charakteristik, ja, aus diesem Wertesystem, aus dieser bestimmten Art der Gemeinschaft, wo man eben Menschen mit reinlässt oder auch ausstößt im Übrigen, weil sie nicht dazu passen.
Und dann wird es an der Stelle spannend, dass wir auf der einen Seite über kulturelle Passung, das ist ja dieser Begriff, der aus dem HR genau auf das einzahlt, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen zu uns passen, kein Widerspruch ist, aber oftmals in Dissonanz gesetzt wird mit dem Thema Diversity. Ja, ja. Also, dass wir auch Menschen bringen, die bewusst eine Störfunktion vielleicht haben, die bewusst mal die Risikomanager sind, die bewusst mal der Trusted Irritator sind, ja, die wir also holen, um sozusagen, die passen zu uns, weil sie uns nicht feindlich gesinnt sind, aber sie fordern uns auch, ja. Und wir haben das früher auch immer genannt, das Kulturband wird gedehnt. Und ich glaube, das ist das Richtige, ja. Du brauchst keinen Riss in dem Ganzen, also Menschen, die komplett auf Zerstörung dieses Systems aus sind. Aber dort, wo es tatsächlich eine Kultur gibt, die sagt, da lassen wir uns jetzt auch mal ein bisschen dehnen, da gehen wir weiter. Und wir hatten ja auch kürzlich eine Folge zum Thema Internationalität. Auch da wird so ein Kulturband gedehnt, ja. Da finde ich, wird es dann spannend und dann kannst du auch hier einen attraktiven Arbeitgeber in kompletter Diversität aufbauen.
Aber da bin ich völlig bei dir. Was ich aber immer merke ist, dass in Unternehmen, die diese unglaublich anziehungsstarke, dichte Kultur haben, dass du da Menschen hast aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, die sich aber in einem gemeinsamen Wertesystem wiederfinden. Und ich glaube, das mit diesem Band und dem Dehnen funktioniert nur dann, wenn du wirklich in deiner Mitte ruhst, weil sonst wirst du nämlich durch diese Menschen, die so an dir ziehen, wirst du nämlich aus deiner Mitte gebracht. Und das merkst du immer, wenn du in Unternehmen kommst, wo plötzlich ein neuer CEO ist, der so gar nicht zu dieser Kultur dieses Unternehmens passt und das Unternehmen vielleicht gerade so ein bisschen unsicher ist, deshalb macht man ja CEO-Wechsel und dann bringt er die komplett aus der eigenen Mitte und zerstört auch einen großen Teil der Kultur. Ne? Das haben wir ja jetzt beim Sportartikelhersteller aus der näheren Umgebung erlebt, was da passiert, wenn man das so macht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich dessen bewusst ist, was einen eigentlich ausmacht und daraus wieder diese Attraktivität speist. Ja? Warum sind wir anziehend? Und es hängt nicht nur davon ab, natürlich wie wir sind, sondern natürlich auch, wie wir Dinge tun, wofür wir kämpfen, wie wir uns wohin in die Zukunft entwickeln wollen. All das hängt ja letztendlich zusammen, aber das muss geklärt sein.
Ja, Jürgen, was bleibt jetzt von der These übrig? Starke Marke gleich attraktiver Arbeitgeber? Fragezeichen. Was ist dein Learning aus unserem Gespräch?
Das Learning ist, dass es unabhängig davon ist, ob das bewusst oder unbewusst passiert. Der Zusammenhang ist da und man muss sich den, glaube ich, bewusst machen und sollte eben an allen Stellen im Unternehmen dafür sorgen, dass man an einem Strang zieht. Ja, dass man also nicht versucht, keine Ahnung, im Marketing irgendwie das eine zu tun, im HR das andere zu tun, in der Unternehmensführung wieder was anderes und am besten dann international auch noch jeder sein eigenes Ding macht, sondern dass man sich bewusst sein muss, dass eben alles wahrnehmbar ist und alles dafür sorgt, wie attraktiv oder unattraktiv man ist.
Richtig. Und mein Learning ist letztendlich, ja, es gibt Studien in diese Richtung und große Marken haben einen Vorteil. Es ist aber nicht so, dass nicht auch kleine Unternehmen durch eine entsprechende Positionierung, Schrägstrich spezielle Aktivitäten, in der Lage sind, auch attraktiv zu sein für die gesuchte Zielgruppe. Vielleicht nicht für alle Welt, müssen sie auch nicht, sondern für die gesuchte Zielgruppe.
Absolut. Und dann könnte man nämlich die These auch umformulieren, dass nicht starke Marken sind gleich attraktive Arbeitgeber, sondern attraktive Marken unterstützen es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Ja, dann hätten wir allerdings keine Reibung erzeugt, weil dann wäre ich sofort dabei gewesen, Jürgen.
Das stimmt.
Aber als Conclusio ist es auf jeden Fall klasse. Absolut. Und ich könnte mir auch vorstellen und vielleicht schon mal da so ein bisschen hinter die Kulissen, wir sind ja damals zusammengekommen, weil wir ein sehr, sehr ähnliches Verständnis haben vom attraktiven Arbeitgeber, von Markenpositionierung, von Employer Branding und das Ganze kumuliert ja in Formeln, die wir jetzt noch nicht nennen. Ich glaube, wir haben sie mal genannt, aber da könnten wir auch mal eine schöne Folge machen, um da mal in die Tiefe zu gehen und aufzuzeigen, wie spielen jetzt diese Dinge zusammen, Employer Brand, Attraktivität, Bekanntheit, Sichtbarkeit, all diese Themen. Wir haben sie jetzt zwar genannt, aber lass sie uns doch mal in der Folge irgendwie sortieren und zusammenbringen. Was hältst du denn davon?
Dann würde ich sagen, wir halten fest, die nächste Folge dreht sich um die Erfolgsformel von attraktiven Arbeitgebern.
Absolut, so machen wir es. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Doppelblick, Employer Branding, HR trifft Marke. Zwei Ansichten, ein Thema mit dir, Jürgen, und mir.
Wir sagen lieber tschüss. Stefan, vielen Dank.
Doppelblick Employer Branding ist ein Podcast von Jürgen Gietl von der Unternehmensberatung Brandtrust und Stefan Scheller vom HR-Praxisportal perseblogger.de. Produktion Eva Stockhausen. Redaktion Anna Prüfert, Jürgen Gietl und Stefan Scheller. Sprecher Colin Fernando. Das bin übrigens ich. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert den Podcast und folgt uns unbedingt auf Social Media.